Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ready for Adventskalender. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben den 3. Dezember und deswegen haben wir auch drei Menschen heute in der Runde. Und heute geht es darum, dass wir Linux mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wir haben ja meistens immer so den Blickwinkel von Leuten, die das entweder anwenden oder EntwicklerInnen, die vielleicht selbst am Betriebssystem mitarbeiten. Und heute geht es einfach darum, was eignet sich denn eigentlich besser für die Entwicklung? Ist man mit so einem Linux-Desktop-Rechner besser bedient als beispielsweise mit einem macOS-Gerät oder mit einem Windows-Rechner? Anders gesagt, wir spielen heute mal Open Source Street Fighter. Und der eine Gegner in der linken Ecke ist die wunderbare Sandra Pasik. Hallo.
Hallo. Bin ich jetzt Ken oder wie war das bei Street Fighter?
Du darfst ja gerne, ich muss zugeben, ich bin nicht so bewandert in Street Fighter. Du darfst
ich glaub,
ja
gerne. Ich glaube, ich habe immer Ken gespielt.
War Street Fighter nicht das mit Hadouken oder war das was anderes?
Ja, okay. Genau, aber jetzt muss ich es live googeln.
Genau, du darfst dir gerne nochmal irgendwie eine Figur ausdenken. Für die Zuhörenden, ihr habt Sandra vielleicht an der Stimme erkannt, die war nämlich schon mal zu Gast bei uns, nämlich in der Episode 50 bzw. 48, da ging es um Static Site Generator. Und für die Leute, die dich noch nicht kennen, Sandra, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du so machst und welche Rolle denn Linux so in deinem Alltag spielt.
Ja, Sandra Pasik, mein Name. Ich bin Java-Entwickler, Backend-Entwickler. Und wenn ich es mir aussuchen darf oder wenn ich das durchdrücken kann, ist Linux mein Hauptentwicklungsrechner. Warum? Ich fand es immer dämlich, für Linux-Server Anwendungen zu schreiben zu dürfen, aber unter Windows entwickeln zu müssen. Und dann lief es immer lokal und ja, auf dem Server halt nicht. Warum? Weil es ein Betriebssystem-Eigenheiten war. Und deswegen, und irgendwann mal habe ich dann komplett auf Linux umgestiegen. Auch privat habe ich jetzt keine Windows, doch, ich habe einen Windows-Rechner noch zu supporten. Aber das habe ich beim Ehevertrag unterschreiben nicht aufgepasst. Und ansonsten, wenn ich Family IT Support mache, sage ich, ja, kein Problem, hier habt ihr Linux. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann bitte sucht euch einen anderen Supporter.
Sehr gute Einstellung. Das mache ich auch so mittlerweile, aber das fällt natürlich dann auch irgendwann schwer, wenn man seinen Liebsten sagen muss, ich habe dich wirklich sehr gerne, aber es tut mir leid, dann Windows 11 Update-Problem, da kann ich dir leider nicht helfen, weil ich die Kenntnisse nicht habe. Ja, das ist nicht einfach. Ja. Genau. In der anderen Ecke haben wir den Daniel Census und ich freue mich sehr, dass er auch mal bei uns zu Gast ist.
Hallo.
Stell dich doch auch gerne mal vor und beantworte unseren Zuhörern mal die Fragen, welche Rolle spielt denn Open Source in deinem Alltag und wo ist der Unterschied zu dem, was Sandra so macht?
Oh, ja gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit. Nee, also ich bin der Daniel Census, bin IT-Consultant bei der Firma Adesso und bin da schwerpunktmäßig im Frontend unterwegs. Ich kann auch Backend, aber ich verrate es nicht so vielen, also bitte nicht weiter sagen.
Hört ja keiner zu.
Na, es ist ja nur wir drei. Ist ja total ich komme auch ursprünglich eher aus der Backend-Entwicklung. Also bevor ich Frontend richtig gemacht habe, habe ich ein paar Jahre richtig schön Java-Entwicklung gemacht und kennen und naja, vielleicht sogar lieben gelernt, ich weiß es nicht. Open Source ist bei mir überall. Ne? Also ich arbeite am Mac, das heißt, da ist nicht jetzt alles ganz Open Source, aber ich meine, so eine gewisse Verwandtschaft ist ja irgendwie noch vorhanden von den Systemen. Und wenn es an die professionelle Softwareentwicklung geht, ist doch Open Source so. Also zumindest in meiner Bubble überall, auch gerade im Frontend. Ne? Also das ist HTML, CSS, JavaScript sind alle Standards, mit denen man zu tun hat. Die Libraries, die man in der Regel einsetzt, sind auch irgendwie Open Source und ja, da fühle ich mich wohl mit, da arbeite ich gerne mit. Ich mag die Communities dahinter.
Ja. Sehr schön. Also wir haben hier quasi zwei Gegensätze, Frontend versus Backend. Das nehme ich immer zur Kenntnis, dass das wohl mitunter ein religiöses Thema sein kann. Und natürlich, benutze ich Linux oder benutze ich Mac? Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Unterhaltung. Und vielleicht springen wir einfach direkt auch schon mal rein und lassen Sandra mal erzählen, wie so dein Stack aussieht und was für Tools du da so benutzt.
Ja, ich arbeite halt auf der JVM, also hauptsächlich Java. Da so ein Testimony-Stack, das ist meistens eine Spring Boot-Anwendung, manchmal auch Quarkus oder wenn es ganz oldschool ist, auch noch ein Tomcat. Bin beim Team Maven, also wenn es um Build-Tool-Battles geht, sage ich ja, da stelle ich mich in die Team Maven-Ecke. Aber Gradle ist auch in Ordnung, wenn es sein muss, dann nutze ich auch das. Und der Alltag sieht halt so aus, wenn das ist halt ja Business-Logik implementieren. Dann vielleicht eine Anbindung einer Datenbank auf eine Relational-Datenbank, manchmal auch eine NoSQL, Also eine MongoDB, ich kann mal S3 vielleicht auch als, ja, lass mal S3 auch als NoSQL-Datenbank gelten. Und weil ja Fullstack ja total modern ist, nenne ich mich auch manchmal Fullstack-Backend-Entwickler. Das heißt.
Ist das nicht ein Widerspruch, weil Fullstack doch auch Backend beinhaltet? Oder?
Ja, aber jetzt kommt der Clou. Denn weil ich mich viel auch mit Automatisierung beschäftige und ich warum auch immer ich mit Betrieblern sehr gut kann, bin ich immer diejenige, die zum Betrieb geschickt wird und Infrastrukturthemen. Und so bin ich da, also ich sag halt, für einen Entwickler habe ich gute Infrastrukturkenntnisse, bin aber keine eierlegende Wollmilchsau. Zumindest verstehe ich halt, was die mir erzählen. Das heißt, da kommt auch noch zu, dass ich halt Deployments automatisiere, weil ich hier dann die Applikationen kenne und halt auch versuche zu verstehen, was die Infrastrukturanforderungen halt sind. So, das ist dann so meine Aufgaben, so im Backend. Deswegen auch Full-Stack-Backend-Entwickler.
Das ist cool. Also ich glaube, damit kannst du diverse Recruiter in den Wahnsinn treiben, die nach Backend suchen und halt eben nach Menschen, die noch andere Kenntnisse haben. Und dann beides in einem Titel zu haben, ist ja auch ein gewisses Trollen, oder?
Ja, also die fragen mich immer, ob ich hier DevOps-Engineer bin. Ich habe, je nach Ausbringung, habe ich das Gefühl, dass DevOps-Engineer das Neudeutsch für Systemadministrator ist. Also ich will jetzt kein da. Weil die sagen ja, ich kann ja entwickeln und Betrieb machen. Ich so, nee. Also ich kann euch gerne die Deployments automatisieren, aber Betrieb, das sind andere Menschen, die das besser machen können als ich.
Ja.
Aber das suggeriert irgendwie als DevOps-Engineer ist bei vielen halt, ihr muss beides können. Ich habe eher den Eindruck, dass sie dann halt einen Betriebsmenschen halt suchen.
Ja, das ist auch alles so ein bisschen schwammig formuliert. Und ich meine, das ist jetzt ja kein neuer Ausdruck. Ne? Also DevOps gibt es ja schon lange als Begriff. Also jetzt kein Thema, das jetzt wirklich brandneu ist. Und deswegen trotzdem schwer zu greifen, weil es auch alle so ein bisschen für sich selbst interpretieren. Ähnliches Problem habe ich mit dem Thema agil. Ja, also auch so Sachen wie, wir machen agil, aber ja, Stand-up und so ein bisschen hier noch Duty Calls muss halt trotzdem sein. Ja. Ne? Und du so denkst, hä? Nee.
So, und dann ist die Frage halt, was für Linux-Tools mir dabei helfen. Wenn man sich so den Java-Stack oder die Java-Welt anschaut, da gibt es halt ganz viele Toolings, also angefangen Build-Tool bis zum SDK. Manchmal willst du nicht nur Java machen, sondern vielleicht noch andere Sprachen. Und da ist es halt, die Sachen, die im Package-Manager sind von den Distros, sind halt relativ veraltet. Beziehungsweise dann muss ich mich halt auch an diese Linux-Welt halt halten und ich kann aber nicht schnell wechseln zwischen Versionen. Deswegen nutze ich sowas gerne wie SDK-Man. Das ist halt dann, das ist in meinem Userland mir die ganzen Tools halt installiert und ich das einfach verwalten kann. Wenn ich mit Datenbanken zu tun habe, das ist meistens ja so eine Postgres oder eine H2 oder vielleicht auch eine Oracle und da willst du dann aber nicht für jede Datenbank ein eigenes Tooling installieren, dann nehme ich gerne den DB Beaver. Und das ist ein ganz schicker universeller Datenbankbrowser, den man auch als Open Source gehen kann. So, dann habe ich halt, muss ich, bevor das Frontend kommt, meistens eine Restschnittstelle bereitstellen. Und das ist auch, ich sage immer, wenn es bei mir auf der Kommandoline funktioniert, bin ich glücklich. Mhm. Und alles so schön machen darf dann der Daniel. Und da wurde ja früher immer gerne Postman dafür genommen. Das ist ja aber auch als Gründen halt. Nutzen es auch nicht viele, weil die wollen jetzt irgendwie auch Bezahlsysteme und da gibt es Bruno als Alternative. Ist halt auch sehr cool, weil ich da die Konfiguration mit im Entwicklungsprojekt halt mit ablegen kann. Das heißt, ich habe nicht meine eigene Config, sondern kann die im Projekt ablegen und meinen Kollegen dann teilhaben lassen. Dann will ich das Ganze auch mal lokal laufen lassen. Da kommen auch Infrastruktur ins Spiel. Da ich mal auf Linux unterwegs bin, ist ja dann Docker kein Thema. Das sieht bei Mac und bei Windows meistens ein bisschen anders aus. Da nutze ich gerne Docker Compose und wenn das manchmal, wenn ich dann mit Betrieblern halt wirklich Oldschool Infrastruktur machen muss und der Docker das kein guter Ersatz ist, da kommt doch das gute altbewährte Vagrant, um halt Virtual Machines halt hochzuziehen. Wird aber auch immer weniger, aber es gibt noch die Projekte. Mhm. Und wenn man dann halt Ganz modern unterwegs ist mit Kubernetes. Ich weiß nicht, kann man noch sagen, Kubernetes ist was Modernes?
Ist ja schon 10 Jahre alt, Sandra. Das ist ja, schon Legacy. Ja, ne? Legacy verdient das Geld, haben wir doch gelernt.
Ja, aber was ist das Neueste? Keine Scheiße, ich glaube, danach kommt erstmal nichts.
Wasm, also hier WebAssembly und das vielleicht noch kombiniert mit Serverless oder so. Wobei, das ist ja auch schon wieder Serverless.
Serverless ist ja auch schon alt.
Ja, stimmt.
Okay, aber WebAssembly, da bin ich noch nicht drauf gesprungen. Auf jeden Fall, ja, dann irgendwas mit Kubernetes und da hilft mir mal, also reicht für meine Tätigkeit um Deployments ein Minikube auf lokal komplett aus und das ist halt kleiner Kubernetes-Cluster auf Docker-Containern. Ja, und was, ich muss ja auch oft mal auch ein bisschen Code schreiben und da ist es halt je nach Aufgabenbereich, ist IntelliJ IDEA oder halt Sublime. Bin ich beim Team Visual Studio Code, das aus Gründen.
Ja. Okay, also wirklich Native VS Code oder Codium? Das ist ja auch so eine weitere religiöse Frage, die man stellen kann, habe ich gelernt.
Also wenn dann Codium, aber ich bin mit den, also das ist mir viel zu aufgebläht im Plugin. Also mich nervt das halt, wenn ich ein Visual Studio Code aufmache, da kommen erstmal 1000 Pop-ups hoch. Möchtest du dieses Plugin installieren? Aber ich glaube, dieses Plugin würde dir auch noch gefallen. Und weil du dieses Plugin installiert hast, möchtest du auch noch dieses Plugin installieren. Wo du denkst, ey, Alter, ich wollte nur Text schreiben, ja.
Gnadenlos eskaliert, ja.
Genau,
ja.
Und deswegen Sublime, also ich habe davor gerne den Atom benutzt, aber das ist abgekündigt. Es sind noch ein paar Forks schon, aber die sind, ja, muss ich sagen, da habe ich erstmal für ein paar Jahre eine Sublime-Lizenz einfach mal geklickt und das ist erstmal mein Editor an der Stelle.
Ja, cool.
Und bevor du fragst, Vim, Emacs, weder noch, ich hab das Game gar nicht erst angefangen.
Nicht schlimm, muss man ja auch nicht, weil wir alle wissen ja, der nächste Endgegner ist Helix. Also da können halt Vim, NeoVim, Emacs, nein, Quatsch. Also der beste Editor ist der für einen funktioniert. Ob das jetzt ein CLI-Tool ist oder ein GUI-Tool, sei völlig mal dahingestellt. Das, was funktioniert, ist am besten. Spannend, was du sagst zu Postman und Bruno und Vagrant. Also das ist, glaube ich, eh so ein Thema, auch wenn man mal bei euch in die älteren Episoden reinhört, weil das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, dass ihr beide ja auch einen Podcast zusammen habt. Wir hier gnadenlos unterschlagen. Das wäre jetzt hier der Zeitpunkt für euren Elevator-Pitch. Worum geht's da?
Ja, Sandra, mach du doch mal bitte.
Wer ich soll machen? Ja, also eigentlich wollten wir über Softwareentwicklung einen Podcast machen. Das ist aber irgendwie eskaliert und wir reden meistens über alles Mögliche. Ab und zu mal über Softwareentwicklung, aber relativ selten.
Ja, wir waren nach der ersten Folge mit Softwareentwicklung durch und haben gedacht, ach ja, hat Spaß gemacht. Reden wir halt über was anderes. Ja, wir reden schon immer mal wieder über die Softwareentwicklung, die aktuellen Entwicklungen, wie wir das so sehen und was im Alltag passiert, wie man sich damit so rumschlägt und die Sandra ein bisschen mehr wahrscheinlich aus der Backend-Brille, ich ein bisschen mehr aus der Frontend-Brille und wir haben aber auch so ein paar, ich sag mal, geselligere Themen, ne? Also es gibt da das hochbeliebte Kochen mit Sandra-Format, da werden immer neue Rezepte vorgestellt, die finden auch alle auf unserer Webseite. Und unsere Lieblingskategorie Konsum, die kann ich aber nur komplett aufsagen, wenn ich unseren Meistertask habe, wo dann diese ganze Bezeichnung steht, ja.
Aber eigentlich der heimliche Star unserer Podcast ist eigentlich meine Oma, denn die liefert uns regelmäßig Family-IT-Support-Themen.
Ja, das ist wirklich grandios. Also ich habe auch die Folgen über Klingeling, die smarte Türklingel, die eindeutig mehr über eure Oma weiß, als vermutlich ihr über eure Oma wisst. Das fand ich sehr, sehr spannend. Genau, aber was ihr ja auch habt, sind auch immer News und das Thema Bruno, Vagrant und so weiter ist ja auch ein ökonomisches, das wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren schon häufig gesehen haben, dass wirklich namhafte Open-Source-Projekte ihre Lizenzen ändern. Das ist ja, glaube ich, generell einfach so ein Trend, in Anführungsstrichen, den ich persönlich jetzt nicht so schön finde. Und da sind natürlich so Tools wie Vagrant und Postman auch nicht von gefreit, denn die sind jetzt per Definition keine vollwertige Open-Source mehr. Deswegen wechseln viele da zu Alternativen. Ich selbst habe aber noch keine Alternative zu Vagrant gefunden. Hast du da einen Tipp parat, wenn man VMs braucht, Sandra?
Nein, leider nicht. Da muss ich passen, beziehungsweise bei vielen Use Case, was ich habe, kann man auch, wo man was für eine VM machen möchte, auch die Docker-Container dafür missbrauchen, um halt mal so ein Ansible-Skript halt durchzutesten.
Ja.
Und da brauchte ich halt wirklich dann eine vollwertige VM, wenn das Richtung Systemd oder initd noch geht, dann geht das mit den Docker-Containern nicht. Aber für die nur nach 15 Anwendungen, um das Deployment zu machen, passt das schon. Also da kommt Railgun wirklich, wenn ich dann mit einem Betriebler was mache und dann irgendwas ganz tiefen, wo der mir sagt, ja, da muss man Systemd, bla bla bla, hast du nicht gesehen, das müssen wir mal durchtesten oder irgendwelche, dann denke ich, okay, du weißt, was wir hier tun, ich verskripte dir das jetzt. Aber dann, da braucht man eine Virtual Machine und da ist halt Railgun. Und da muss ich sagen, es tangiert das mit dieser Lizenzwechsel, tangiert das mal im Alltag nicht, weil ich ja damit ja kein Geld verdiene und so mit Lizenz das einfach nur benutze, dann passt das schon. Aber natürlich für andere Gegebenheiten ist das problematisch.
Definitiv, ja. Und Docker Compose aus einem bestimmten Grund noch, weil viele wechseln ja auch auf Podman, habe ich gemerkt. Viele Leute, die Softwareentwicklung betreiben und Linux auf dem Desktop haben, dass die mittlerweile bei Podman sind.
Ja, das hat einen pragmatischen Grund. Ich benutze in der Entwicklung, wenn ich automatisierte Tests schreibe, Testcontainers. Und die setzen halt auf die Docker-API. Ja, ich weiß, ich kenne die Hochglanzprospekte. Portman hat ja 1:1 die Docker-API nachimplementiert. So, da haben wir das kleine Aber und Kleingedruckte halt mal nicht gelesen. Und deswegen, um mir da halt den Schmerz halt nicht klein zu halten und ich auf einem Linux-System bin und es mir relativ einfach ist, Docker zu installieren mit der Docker-Engine und ich auch damit keine Lizenzverstöße habe, bleibe ich bei Docker Compose.
Ja. Fair, absolut fair. Ich meine, es wird ja auch beides weiterentwickelt. Von daher.
Genau, also ich sehe halt da keine Notwendigkeit. Das würde natürlich anders aussehen, wenn ich auf dem Windows-Rechner bin. Da brauche ich ja für Docker Desktop eine Lizenz. Da kann man wieder sagen, Windows Linux Subsystem. Ja, aber es gibt Unternehmen, wo du das halt nicht nutzen kannst. Und wenn du dann Docker unter Windows haben möchtest, brauchst du halt Docker Desktop. Und ich weiß, statt mal einfach die Lizenz, Geld für die Lizenz auszugeben, gibt es dann immer wieder Workarounds, die nicht richtig funktionieren. Aber mittlerweile, ich weiß, ich werde alt. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf Frickelarbeit an vielen Stellen.
Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, also Podman klappt auch wunderbar am Mac. Mhm. Also zumindest in meinem Use Case, in meiner Bubble. Gibt bestimmt jetzt irgendjemanden, der wild aufschreit. Also das, was ich damit mache, das läuft damit. Meine Motivation, mit Docker zu arbeiten, ist da öfters einfach, dass ich im Kundenkontext unterwegs bin und nicht irgendwas anders machen möchte als die anderen Entwickler da. Und wenn das ein Kunde ist, der eine Docker-Lizenz hat, oder ich habe auch eine Docker-Lizenz, ne, und die setzen es alle ein, um, ich sag mal, im selben System zu arbeiten, auch um das irgendwie nachstellbar zu halten, ist man dann so ein bisschen gezwungen, dass man nicht immer überall mit der eigenen Lösung vorgehen kann. Dazu muss man natürlich auch sagen, da ich, sagen wir mal, von der Infrastruktur ein bisschen weiter entfernt bin, kann ich mir da nicht auch unbedingt selber helfen. Also ich komme schon sehr weit. Ne? Ich habe auch unser lokales Setup mit Podman auch mal spaßeshalber aufgesetzt. Sah es auch alles gut aus, aber ich habe halt einen anderen Job. Ne? Und dann bringt es auch nichts, wenn du der eine bist, der dann bei sich irgendwas konfiguriert hat. Das funktioniert irgendwie und dann gibt es komische Side-Effects mit anderen. Ne?
Absolut, ja. Ja, spannend. Was ich gerade noch von Sandra mal hören wollen würde, WSL, taugt das wirklich was für den Daily Job als Entwicklerin? Also ich höre das ja häufig so nach dem Motto, wenn du an das Betriebssystem gebunden bist, dann nimm doch wenigstens WSL und man hat keinerlei Unterschiede zu einer nativen Installation, wird auch häufig gesagt. Aber ich kann mir das schwer vorstellen. Wie hat das für dich funktioniert?
Also es würde funktionieren, wenn ich nicht manchmal tiefer einsteigen muss. Also oberflächlich gibt es da keinen Unterschied. Ich hatte Probleme gehabt mit Docker. Da gab es je nach welche Ubuntu-Version du benutzt hast für WSL, musst du es nochmal Hand anlegen. Also da gibt es halt so Feinheiten. Da ich mir halt helfen konnte, war das okay für mich und dann fühlt sich das halt relativ gut an. Da merkst du halt nur so Feinheiten, wenn du dann halt irgendwas auch. Also ich habe mir zum Beispiel auf einen Windows-Rechner vom Kunden Video Studio Code draufgemacht, war das einer der wenigen Editoren unter Windows, weil der gecheckt hat, dass da irgendwas im WSL läuft und da ich da entsprechend die Verbindung machen kann. Ich habe aber auch einen Kunden, wo ich kein WSL nutzen darf. Und was hilft mir da? Das gute alte Cygwin.
Geil, das gibt's immer noch. Hammer.
Das gibt mir.
Cool, das war für mich früher, also ich habe vor über 10 Jahren in der IT angefangen und hatte halt auch die Situation, dass ich da nur Linux benutzt habe und mein Arbeitgeber, mein damaliger, halt auch gesagt hat, du kriegst hier diesen Windows 7 Rechner, take it or leave it. Und dann habe ich halt mir Cygwin installiert. Und dass es das immer noch gibt, das finde ich sehr interessant.
Also viele sagen ja, braucht man nicht mehr, mit Git Bash kommt man weit, aber wenn du halt bestimmtes Tooling haben möchtest, da kommt man mit Cygwin nicht vorbei. Hat auch ein paar Nachteile. Rust zum Beispiel läuft unter Zyklen zum Beispiel nicht.
Echt?
Da gibt es halt, ja, da gibt es also ein paar Issues. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile gelöst sind, aber da gab es so ein paar Feinheiten. Wenn du Encryption benutzen möchtest, Encryption Libraries, da lief dann Rust unter Zyklen nicht.
Ach, spannend, okay.
Deswegen finde ich das nicht so toll, dass ihr alle Linux-Tools unter Rust nochmal neu implementieren wollt. Das.
Ja, das ist auch so ein Trend, den ich bedingt nachempfinden kann. Ich meine, das ist eine total spannende Programmiersprache. Und die Programme, die ich bisher gesehen habe, die haben auch sehr gut darunter funktioniert. Aber was mir so ein bisschen fehlt, und das Problem habe ich auch mit Golang, würde mich mal eurer Input zu interessieren, du hast ja keine klassische Paketverwaltung. Also du musst eigentlich, also Rust hat ja seine eigene Paketverwaltung, aber die Rust-Programme findest du nicht in jedem Linux-Paketmanager. Das heißt, im Endeffekt, wenn du immer so den hippen, coolen Kram haben willst, dann musst du dir halt parallel eine eigene Umgebung im Prinzip aufsetzen. Du hast dann deinen Rust-Paketmanager, ich glaube Cargo heißt der, wenn ich es richtig weiß. Und du installierst dann halt, nachdem dein Betriebssystem steht, nochmal mit Cargo all die ganzen coolen Packages, die du hast. Du musst dir auch alle selbst kompilieren, oder?
Also ich habe mit Go was gemacht, mit Rust nur halt ein bisschen oberflächig und ich habe damit jetzt keinen Schmerz, weil ich das aus der Java-Welt ja nicht anders kenne. Wenn ich dann eine Library brauche, dann habe ich auch meinen Package-Manager und also oder Build-Tool, definiere meine Abhängigkeit und dann geht's los. Und was ich auch gut finde, halt, dass das vom Betriebssystem halt unabhängig da ist. Also deswegen, diesen Schmerz kann ich da halt dann nicht so nachvollziehen. Mhm. Beziehungsweise, also das fühlt sich dann, so wie ich das halt erwarte, halt an.
Ist im Frontend ja ganz genauso. Node-Modules kennt ja jeder. Ne? Mhm. Und da mache ich es ja auch so. Da ist halt aber normalerweise schon, ich sag mal, in Anführungszeichen kompilierter Code. Also mit ganz vielen Anführungszeichen drin und dementsprechend muss ich dann nicht jede Library, die ich da gezogen habe, in Gänze nochmal, also ist nicht vergleichbar mit dem Kompilieren, wenn du jetzt Pakete auf dem Linux-System runterziehst, ne? Und selber kompilieren musst.
Ist das eigentlich WSL 1 oder 2, was du benutzt, Sandra? Weil ich glaube, es gibt ja immer noch zwei Versionen, richtig?
Genau, aber ist es mittlerweile WSL 2 und auch der Tipp, macht den Update.
Auf WSL 2?
Ja, ja, also das ist... hat so einiges das Leben vereinfacht.
War der Unterschied nicht der? Bei WSL 1 war das quasi so ein Subsystem im Windows-Kern und WSL 2 ist halt eine Hyper-V-VM-Headless, die im Hintergrund läuft und dann Dinge tut?
Da ich das nicht weiß, würde ich sagen, einfach, ja, du hast recht, keine Ahnung.
Okay.
Also sag mal so, Docker lief unter WSL 2, war das, also nachdem ich bei Ubuntu da ein paar Flex gesetzt habe, lief das ohne Probleme. Bei WSL 1 war das immer mit großen, also deswegen... Könnte gut sein, dass du da recht hast.
Spannend. Ja, wenn ich mir jetzt die Liste so anschaue, das sind natürlich, also ich glaube, das sind größtenteils alles Tools, die es ja auch so auf dem Mac für dich gibt, Daniel, oder? Also, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so ein Use Case, den Sandra da hat, den könnte ich so nicht abbilden?
Ist für mich ist kein Unterschied. Habe ich auch noch nicht erlebt. Also es gibt manchmal vielleicht einzelne Tools, aber es sogar eher so, je nachdem, was du machst, dass auch der Mac nochmal vielleicht ein, zwei Tools mehr hat. Also gerade so Versionskontrollsysteme, wenn du es nicht übers Terminal oder über IntelliJ machen willst, da fällt mir ein, dass es da nochmal ein paar GUIs am Mac gibt, die man schön kaufen kann, wo das alles schön poliert ist und gut aussieht. Aber ich sag mal so, das tägliche Werkzeug zum Entwickeln, da wüsste ich jetzt gerade nicht, was man nicht verwenden kann. Also ja, das passt schon.
Genau, benutzt du irgendwelche Tools, die in Richtung Container gehen, weil du jetzt gerade sagtest, Docker Desktop ist so ein Thema. Podman gibt es ja, glaube ich, auch für den Mac. Podman Desktop ist da das Schlagwort.
Ja.
Oder Kubernetes gibt es ja, glaube ich, auch als K3S Desktop, wenn ich es richtig weiß.
Genau, also ich stecke da bei weitem nicht so tief drin wie ihr beide. Gleich als Disclaimer vorweg, aber die Tools gibt es genauso. Und wie gesagt, im Kundenkontext setze ich da auf Docker oder das, was der Kunde einsetzt. Das ist dann einfacher, ne? Wie gerade schon eben beschrieben. Privat spiele ich auch mal mit Podman rum. Ne? Also dann sagt man einfach, okay, das scheint ja jetzt das Hippe zu sein, dann muss ich mir das mal angucken. Wie bringe ich denn jetzt mal hier meinen Docker-Container, meinen einfachen zum Laufen? Und Kubernetes haben wir auch schon am Mac wunderbar entwickeln können. Natürlich gibt es dann irgendwann die Systeme oder die Anwendung, wo es vielleicht am Mac ein bisschen langsamer wird oder wo man auf irgendwelche Probleme stößt, will ich gar nicht ausschließen, aber in meinem täglichen Kontext habe ich da keine Probleme. Ich habe also wahrscheinlich entweder sehr, sehr viel Glück gehabt oder die Augen immer rechtzeitig zugemacht, wenn es irgendwas gehabt. Ich sage mal so für Daily Business. Also es gibt ja immer denjenigen, der jetzt gerade nochmal irgendwie sein KI-System da hochfährt, seine LLM und keine Ahnung, was alles Verrücktes macht und dann wer weiß, wie viele Container braucht, die alle miteinander sprechen. Und das geht dann vielleicht unter Linux besser, will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn ich jetzt so in der klassischen Softwareentwicklung bin und das alles halbwegs mit Verstand zusammengeklöppelt wurde, dann kriegt man das auch am Mac gestartet. Ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, Sandra, wie das bei dir ist, ob die Mac-Entwickler, ein paar gibt es ja auch, die Java machen, da bei dir irgendwie die großen Probleme haben und sich dann den Linux-Rechner ausleihen.
Nein, das Einzige, wo die Probleme haben, ist halt mit Docker. War das dann doch eine, also Docker Desktop, das ist ja eigentlich technisch gesehen, wird dann eine VM ja hochgefahren. Und das hat dann doch manchmal so ein paar Feinheiten. Aber sonst, also zumindest was Java-mäßig angeht, ist es, also früher war mal, glaube ich, bei der Java-Version gab es mal im JDK Unterschiede zwischen Mac und Linux, aber das ist echt, das ist schon Opa erzählt vom Krieg.
Ja, ich erinnere mich, da muss man auch bei Containern ein paar Sachen nochmal extra mit Speicherverbrauch und sowas konfigurieren. Aber das war, glaube ich, nicht Mac-spezifisch, das war Docker-spezifisch, ne?
Genau, das war Docker-spezifisch. Was ich meinte, ist, weil dass da auf dem Mac nochmal eine VM hochgefahren wird und das dann so, je nach Use Case, das sind gleiche Nuancen, weil das halt nochmal eine VM ist, dann gibt es mit einem Docker-Container nochmal manchmal Probleme. Aber wenn du nicht genau hinschaust, merkst du keinen Unterschied.
Ja, beziehungsweise wenn du nicht in diese Use Cases reintreibst. Also ich sag mal, klassische Anwendung irgendwie, ich habe eine Datenbank, ich habe davor einen Spring-Server, der mir eine API bereitstellt mit einer hippen Technologie und ein Frontend dann noch, ja, ein paar Container dazwischen. Da würde ich jetzt behaupten, dass man das normalerweise zum Laufen bekommt. Also wenn man auf dieser Größe schon Probleme hat, ist, glaube ich, das Problem woanders zu finden.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, dann erklär uns doch mal, wie so dein Stack aussieht. Jetzt haben wir ein bisschen was über Linux und Backend gehört. Wie sieht denn so dein Daily Driver aus?
Ich finde, es ist eigentlich, also wie gesagt, diesen Backend-Kram kann ich quasi, habe ich dieselben Tools im Einsatz. Ne? Also auch SDK-Man und Co. funktioniert bei mir wunderbar. IntelliJ nutze ich ebenfalls. Ich bin im VS Code Team. Das kann man übrigens wunderbar über die Command Line konfigurieren. Ich habe das mit Chemois irgendwann mal hingekriegt, dass da meine Konfiguration reingespielt wird. Das reduziert die Anzahl der Pop-ups beim ersten Start, wenn das entscheidende Kriterium ist. Ich weiß auch, dass es andere Probleme da gibt. Ich bin meistens an IntelliJ unterwegs, weil ja auch noch ein Backend irgendwo ist und je nachdem, was zu tun ist, dann ich dann auch im Backend eine Änderung mitmachen möchte. Ne? Und dann ist IntelliJ, einfach weil so mein Tool der Wahl da ist und ich damit zurechtkomme, ganz, ganz schön. Ansonsten von dem Tooling her, das hochbeliebte NPM ist natürlich bei mir täglich im Einsatz. Ja? Da gibt es auch noch schönere Sachen wie Yarn. Und noch viel, viel schönere Sachen wie PNPM. Aber da habe ich dasselbe Problem, was ich mit Podman habe. Das darf ich nicht bei jedem Kunden einsetzen. Da muss ich immer erst bekehren und Kunden überzeugen, dass vielleicht andere Tools da besser sind. Ja, man kann natürlich auch gleich auf Node verzichten und sowas wie Deno einsetzen. Das ist ja nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Im, ich sag mal, professionellen, im Anführungszeichen, Umfeld ist es aber meistens Node.js in einer LTS-Version und dann mit NPM oder Yarn. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, wobei da auch die Unterschiede nicht mehr so krass sind wie noch vielleicht vor 5-6 Jahren, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen.
Also das sind alles drei Paketmanager für Node-Code und Node-Module,
höre ich jetzt. Ganz genau. Und die basieren auch alle, also ich glaube, es ist kein offizieller Standard, das ist jetzt gerade dünnes Eis. Die funktionieren alle mit derselben Package-JSON. Also in der Theorie könnte ich sagen, hier ist die Package-JSON, die beschreibt ja quasi das Artefakt, was du gerade entwickelst. Ne? Die sagt, hier sind ein paar Skripte, die kannst du ausführen in meinem Kontext. Und hier sind Dependencies, die brauche ich zur Laufzeit. Und hier sind Dev-Dependencies, die brauche ich nicht zur Laufzeit, aber zur Entwicklung. Vielleicht so ein Test-Framework oder so. Und eigentlich ist der große Unterschied, den man so im Daily Business bemerkt, wie die mit Dependencies umgehen.
Ah.
Ne? Und das fängt dann an, dass, also ich werde jetzt den Tools nicht ganz gerecht, weil ich jetzt auch nicht 3 Stunden reden möchte, dass Jan da vielleicht mit Caching noch mal ein bisschen schlauer ist, um das Ganze zu lösen. PNPM überzeugt dagegen, dass sie sehr viel mit Symlinks arbeiten. Ja, also mit Hardlinks, ne? Und dementsprechend du ein, ich sag mal, Registry hast. Und ich sehe, die Sandra zwar jetzt gerade innerlich lächeln, weil sie sagt, ja, ist ja genau wie in der Maven-Welt, da gibt es dann auch einmal ein Verzeichnis und das alles drin, ja. Und das hat dann natürlich Performance-Unterschiede. Ne? Wenn ich ein Paket jetzt neu installiere und ich muss einmal das Internet runterladen, um mein Hello Welt zu sehen, dann ist das was anderes, als wenn ich das schon mal runtergeladen hätte, mein Paketmanager das erkennt und sagt, ach ja, doch kann ich das jetzt wieder verwenden und ich mache dann nur einen Hardlink auf das entsprechende Verzeichnis. Ne? Also ganz, ganz, ganz grob die Zusammenfassung, was da so der Unterschied ist. Und ansonsten gibt es natürlich dann noch relativ viel, ich finde auch ganz gutes Tooling, so im Bereich Linting oder Code-Formatting. Ne? Es gibt ja ESLint oder Prettier. Mhm. Das war für mich in meiner Bubble so das erste Tool, was sich auch als Standard ziemlich durchgesetzt hat, was es geschafft hat, Teams dazu zu bringen, denselben Code-Format zu haben.
Aha, okay.
Ja, also es gab sonst nämlich immer so, klar, du konntest einen Editor konfigurieren, da gab es immer eine oder einen im Team, der gesagt hat, ja, aber mir fehlt da diese Konfiguration und ohne die kann ich den Code nicht lesen. Ja, man kann natürlich seine IDE-Konfiguration irgendwie mit einchecken oder keine Ahnung, was es da für wilde Diskussionen gibt, habe ich, glaube ich, alle schon mal geführt. Ich glaube, jeder, der ein bisschen länger in der Branche ist, kennt das auch, dass man da sehr intensiv drüber diskutieren kann. Und Prettier gerade am Anfang war sehr cool, weil die gesagt haben, hier ist ein Standard. Und wenn du willst, kannst du hier in der Konfigurationsdatei deine Abweichungen reinsetzen und ne, dann wird der Code formatiert. Und in einem modernen Frontend-Projekt fügst du das in einem Git-Hook ein. Ja, und wenn ein Code committest, wird halt nochmal formatiert. Das heißt sogar, wenn du nicht damit übereinstimmst, was dein Team da macht, weil die natürlich alle keine Ahnung haben, wie Code aussehen muss, dann kannst du halt lokal bei dir konfigurieren, was du haben möchtest und musst im schlimmsten Fall einmal den Code nochmal formatieren, wenn du ihn öffnest. Und der Git-Hook macht dann den Rest für dich. Und das ist, ich weiß nicht, also aus meiner Bubble, ich gucke vorsichtig in Sandras Richtung, gibt's das in dem Java-Umfeld noch nicht. Go hat das ein bisschen drin, mit Go-Format, Rust hat das drin. Und das ist so eines von den wirklich coolen Tools, die ich wirklich sehr, sehr gerne da im Einsatz habe.
Also bezüglich Formatierung, da gibt es so Bestrebungen. Also Prettier kann man auch für Java-Code benutzen. Ich fand es schade, dass Prettier das ein bisschen aufgeweicht hat. Ich glaube, die waren früher hart dran. Das ist unsere Konvention. Aber jetzt kann man, glaube ich, auch konfigurieren. Dann sind wir wieder. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja den Java Google Formater und der ist da hart. Also love it und leave it.
Aber musstest du den nicht in der IDE hinterlegen? Also jetzt ist es bei mir ist jetzt echt altes Wissen. Also ich rede jetzt hier so von 2015 oder so, ne? Also schon fast 10 Jahre her. Damals war das noch so, da musste man den in seinem Tooling hinterlegen und sagen, ich verwende den.
Also in der IDE ist das mittlerweile drin. Da kannst du sagen, klick, benutze den. Und ja gut, bei Maven, also da gibt es halt Plugins, ne? Da bindest du das in dein Build-Tool ein und dann geht's los. Da ist immer der, was ich dann, also ich propagiere das auch in meinen Talks, ey Leute, nutzt die Kämpfe für was anderes. Source Code, die Zeit ist dafür zu schade, um zu streiten. Und dann kriege ich aber das Feedback nach dem Talk, ja, wir haben uns den Google-Formate angeschaut, aber der ist doof, weil man den nicht konfigurieren kann. Dann habe ich gesagt, ja, okay, Message nicht verstanden.
Ja.
Aber das fand ich halt gut, mein Prettier, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt das Teil und los geht's. Und Go hat das ja im Compiler gleich mit drin, ne? Also die haben das gleich gelernt und gesagt haben, das Styling, das wird vom Compiler gecheckt und wenn nicht, kriegst du einen Compile-Fehler.
Und das hat mich so kirre gemacht. Ich habe jetzt neulich, wir haben dann einen Hackathon gemacht, eventuell habe ich bei einer Konferenz eine zu große Klappe gehabt und das Resultat war, ging irgendwie um Contributions in Go und da meinten ein Kollegen und ich so, ja, wenn wir mal Go-Bücher hätten, dann würden wir das ja auch lernen und Code contributen. Ja, und dann 2 Wochen später haben wir die Bücher zugeschickt bekommen, postwendend. Und jetzt müssen wir Golang lernen und ich habe an einem Hackathon neulich mitgemacht und habe einen Terraform-Provider geschrieben, eine wirklich sehr, sehr erste Version. Und dann hast du so gar keine Ahnung davon. Und auch, ich habe nie Hardware nachprogrammiert, also ich habe meistens eher so Python, ist so die Sprache, die ich am meisten benutze. Habe früher mal so ein ganz kleines bisschen Java gemacht und viel für so Basic. Das ist, auf diesem Level bewege ich mich etwa. Das heißt, wenn mir jemand was von Pointern erzählt, dann bin ich verwirrt. und verstehe das nicht. Und dann habe ich diesen Code abgetippt, drücke Steuerung S und denke mir, hä, was soll das denn? Ich habe das doch gerade anders eingetippt, ne? Habe dann irgendwann gedacht, ja, das ist bestimmt diese blöde VS-Code-IDE, die hier Magic macht, die ich nicht haben will. Tipp das also im nackten VI runter, gehe auf Speichern, lass den Compiler loslaufen und dachte mir, oh Gott, okay, das ist ein Feature der Sprache, also anscheinend, dass es mich zwingt, ordentlich zu formatieren, wie es Python ja auch macht. Also das ist ja durchaus legitim, das gleich in Anführungsstrichen nach besten Best Practices halt einfach richtig zu lernen und nicht, wie man es eigentlich nicht machen sollte.
Ich habe das Hobby, dass ich jedes Jahr Go neu lerne, als hätte ich es vorher nicht gekonnt. Und ich versuche mich dann immer am Advent of Code. Und ich war jetzt gerade mal so frei. Ich habe auch die Shownotes schon mal reingepastet.
Sehr gut.
Ich kann da zwei Quellen empfehlen, wenn man Go lernen muss. Also zumindest, wenn man das für so ein halbes Jahr lernen muss und dann vergessen möchte. Ne? Also wie gesagt, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach nicht das Glück habe, mal in einem Go-Umfeld länger zu arbeiten. Ich glaube, das wäre ganz schön. Das eine heißt Learn Go with Tests. Und das ist jetzt wieder so aus der Software-Crafting-Ecke das Test-Driven Development. Und da ist jemand, der wirklich, meiner Meinung nach, ich glaube, Sandra kennt es auch, sehr kleinteilig, immer mit dem Hintergedanken Test-Driven Development dir erklärt, wie man Go programmiert, weil du immer mit Tests dann arbeitest und dann neue Features quasi kennenlernst. Ist jetzt ein bisschen Low-Level. Also kann auch sein, dass du sagst, okay, kann ich jetzt die ersten 10 Kapitel skippen. Und was ich als Buchreihe ganz gut fand, ich weiß nicht, ist glaube ich nicht so bekannt, ist jemand, der arbeitet selber als Go-Consultant und der schreibt dann immer wieder so Bücher, die der aber regelmäßig aktualisiert. Und die Reihe heißt For the Love of Go. Mhm. Und da gibt es dann immer schöne kleine Bücher, wo er einzelne Themen dann nochmal drin vorstellt. Ne? Muss man immer gucken, ob das jetzt also vorher mal ins Inhaltsverzeichnis gucken, ob das so das abdeckt, was man gerne haben möchte. Das sind aber so, ich fand auf jeden Fall sehr gut zu lesende Dinge und das erste ist kostenlos, das zweite kann man sich ja zum Nikolaus, ist ja in 3 Tagen, ja.
Sehr gut.
Wünschen oder klicken.
Genau, vielleicht liegt es ja im Stiefel, ja,
cool. Und für die Rust, weil ja Rust ja hipper ist jetzt als Go, der Autor von Learn Go with Tests hat auch in einem Buch Learn Rust with Tests in der Pipeline. Und das ist das, was ich so mittlerweile an Programmiersprachbüchern halt vermisse. Ich will ja kein Buch mehr haben, wo ich die Syntax lerne, sondern eigentlich möchte ich ja das Ökosystem lernen.
Ja, fair.
Als fortgeschrittener Entwickler. Und das ist halt, das ist das erste Buch, Learn Go with Test, wo das genau darauf eingegangen wird. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe das Build-Tool gelernt, ich weiß, wie ich meine Tests schreibe und lerne das Ökosystem kennen. Und das ist beim Rust-Buch, wo wir es mal angeschaut haben, das hat gut angefangen, aber ist dann leider dann auch wieder diese Kerbe reingefahren. Ich erkläre dir jetzt jede Syntax, Sugar, was wir hier haben.
Ja, ich glaube, das ist so das Problem, wenn du in irgendeinem Ökosystem schon mal zu tief drin gewesen bist, dass du so Vorstellungen hast von deinem Ökosystem, was du gerne wissen möchtest, was du richtig machen möchtest, so von Anfang an. Ne? Also ich brauche jetzt hier ein Test-Framework und ich will ein Build-Tool haben und am liebsten hätte ich das Ganze schon im Container und automatisiert das Ganze. Und dann kommst du in so eine neue Welt und denkst erstmal so, oh verdammt, wie heißen denn die Tools hier? Wie komme ich denn jetzt hier überhaupt zurecht? Warum will der meinen Code formatieren? Ne? Ja.
Ja, definitiv. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon ganz viel mitgenommen bei dir, Daniel. Vor allen Dingen, dass es einen Unterschied zwischen NPM und Yarn gibt. Das war mir bis heute nicht klar. Muss aber zugeben, ich habe ganz wenig damit zu tun. Da habe ich noch eine Frage, wie passen da NPX rein? Das habe ich neulich irgendwo kennengelernt. Ist das eine bessere Version von NPM oder?
Also es gibt auch PNPX und Yarn kann das auch. Ich glaube, da heißt es Yarn-Exec.
Okay.
Da bin ich jetzt aber jetzt nicht so sicher, weil ich jetzt schon eine Weile wieder Yarn nicht gemacht habe. NPX ist einfach ein Command-Line-Tool, das für dich ein Package runterlädt und direkt was ausführt.
Ah.
Das ist ganz hip, wenn du sowas hast, so ein Command-Line-Tool, das dir ein Projekt aufsetzt. Mhm. Ja, dann sagst du einfach NPX, dieses Tool, oder was habe ich denn zum Beispiel? Sort Package.json ist so ein Ding, was ich gerne mache, weil ich gerne meine Package.json im Format ordentlich sortiert habe alles. Ne? Mhm. Und dann kann man NPX Sort Package.json machen. Das willst du ja in deinem Programm nicht als Dependency drin haben, aber du möchtest vielleicht die Funktionalität haben.
Okay.
Das ist ganz cool. Es gibt oder NPX, NPM Check Updates. Das mache ich auch häufiger. Das geht dann über die Package.json und guckt überall, bei welchen Dependencies ist eine neue Version und aktualisiert sie dir in der Package.json, damit du das nicht einmal manuell nachgucken musst. Kannst natürlich auch jetzt mit coolem Tooling, Renovate und sowas machen, aber manchmal willst du ja auch einfach bei dir lokal im Projekt mal gucken.
Spannend.
Ja, ich muss auch mal einmal versuche ich noch mal ganz hart den Bogen auch in die JavaScript-Tooling-Ecke zu bekommen. Ich glaube, in der JavaScript oder in der Frontend-Ecke ist es auch ein bisschen mehr ausgeprägt, dieses, ja, wir verwenden Rust-Tooling oder Go-Tooling. Da sind viele, die auf Performance gucken oder wo dann nochmal ein Compiler in Rust geschrieben wird, um irgendwie nochmal schneller zu sein und performanter zu sein. Und das merkst du halt auch von dem Mindset her zum Beispiel, wenn du gerne Tests schreibst oder Tests mit zu deinem Ergebnis dazugehört, dass das Tooling da aus meiner Sicht, und wieder bin ich froh, dass ein paar Kilometer zwischen Sandra und mir liegen, insofern fortschrittlicher ist, weil es viel schneller und responsiver ist. Ne? Also ich habe, wenn ich jetzt Tests schreibe, habe ich so einen Watch-Task und immer, wenn ich was ändere im Code, laufen die betroffenen Tests durch und gucken, klappt alles. Und zumindest in dem Backend-Code, in dem ich unterwegs bin, das kann natürlich sein, dass das einfach ganz schrecklich zusammengebaut ist, ne? Will ich nicht sagen, dass das überall so ist, ist das immer mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden. Also ich sag mal, einen Schluck Kaffee kriege ich auf jeden Fall hin. Ja. ich glaube, sowas wie Tests ist was am besten schnell klappt, weil wenn es dann auch noch lange dauert und du dich da durchquälst, weil du willst ja eigentlich das nächste coole Feature entwickeln, ist das eher hinderlich in der Entwicklung.
Cool. Du hast am Anfang
noch was. Da habt ihr komische Backend-Entwickler.
Natürlich, sonst ist Java immer blitzschnell.
Ja, vielleicht nicht blitzschnell, aber schnell.
Ja, Rust arbeitet ja auch darauf hin, auf diese Geschwindigkeit hinzukommen. Das ist ja das große Ziel des Rust-Projekts.
Ja, spannend. Aber ist das heute noch so ein Thema? Ich muss zugeben, bei mir ist es wirklich super lange her, dass ich noch Java entwickelt habe. Aber ich glaube, da hat man, glaube ich, auch viel gemacht in Richtung Just-in-Time, Optimization und
ja,
so weiter.
Natürlich. Ja, natürlich.
Also anders würde sich das nicht durchsetzen, würde ich das einfach mal der Programmiersprache auch unterstellen. Man würde keine komplexen Anwendungen darin schreiben, wenn das so ein Performance-Thema heute noch wäre.
Also ich glaube, was der Unterschied einfach ist, ja, und jetzt ist es, ich schieb's wieder auf das Backend, mit dem ich arbeite. Ich will nämlich kein Java-Bashing machen, davon bin ich zu alt. Ja. Es ist im Frontend essentieller, glaube ich, dass du sehr, sehr schnell siehst, was du änderst. Also ich bin das gewohnt, dass ich meine Build-Pipeline oder ein Skript laufen habe, dass mein Frontend die ganze Zeit neu baut, wenn ich eine Code-Änderung mache, damit ich Änderungen am besten direkt live reload im Browser sehe. Ja, also gefühlt, du tippst in den Code ein, drückst Speichern und in derselben Sekunde oder eine Sekunde später ist es in deinem Browser sichtbar.
Ja.
Und im Java-Backend zumindest, das sage ich jetzt auch nur, weil ich die anderen Ökosysteme nicht so genau kenne, startest du normalerweise den Server nochmal durch. Ja, gibt es wahrscheinlich auch Umwege, wie du das machen kannst und Toolings, mit denen du das eleganter machen kannst und es auch irgendwie, glaube ich, da nicht so notwendig, dieses direkte Feedback zu haben, weil du mit Tests und allem da auch viel mehr abdecken kannst. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Im Frontend hast du ja auch gleich drei Programmiersprachen, drei Systeme, die da ineinander greifen, wo du auch mehr, ich sag mal, Seiteneffekte hast. Aber es ist ein anderes Arbeiten. Und wenn du aus dieser Ecke kommst und du klickst Speichern und es passiert was, dann ist auch dieses, ich starte den Server durch, für dich erstmal langsamer. Ne?
Ja.
Obwohl es in dem Kontext vollkommen in Ordnung ist.
Absolut, ja. Jetzt habt ihr beide ja auch einen Podcast. Wie sieht das aus? Die Gretchenfrage. Wer von euch macht einen Schnitt und wer die Aufnahme? Das alte Linux-Audio-Thema. Ist das immer noch ein Thema heutzutage?
Da ja Daniel mit Herr Zensis will's wissen, schon vor Erfahrung habe ich gesagt, du kannst dich gerne um den Schnitt kümmern. Ich kümmere mich um die Shownotes. Ich wurde auch schon versucht, mit den Shownotes wegzurationalisieren, aber ich habe meine Qualität, die Qualitätsansprüche waren doch so hoch, dass ich da noch bleiben durfte.
Sandra GPT meinst du? Oder?
Ja, genau.
Hat leider nur 50% der Stimme im Podcast. Nein, doch nicht mal. Sandra ist, na recht, ja. Ich kann gerne erzählen, wie wir das machen, also auch ein bisschen im Detail. Also wir nehmen beide auf, ne? Also ist jetzt eigentlich von dem Studio-Link-Setup so, wie wir das jetzt hier auch haben. Also es läuft Studio-Link und beide nehmen das auf. Da Sandra ja auch inzwischen ein sehr modernes Setup hat, nehmen wir dann auch immer die lokalen Spuren von jedem und mischen die zusammen. Wir haben dann nochmal eine andere Disziplin beim Spurstart. Ne? Also wir starten so fast gleichzeitig. Das macht den Schnitt so ein Ticken einfacher. Und ich schneide dann am iPad in der Tat.
Echt?
Ja.
Okay, krass.
Und das liegt daran, dass der Schnitt sowieso schon lange dauert. Ja. Was, ich sag mal, durch so ein paar private Themen und so ein kleines Wesen, was hier rumläuft, auch nicht schneller geworden ist. Ja.
Komisch.
Sehr merkwürdig. Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie es zusammenhängt. Ja, aber ich sag mal, früher war ich da ein bisschen schneller. Jetzt kann es auch mal ein bisschen mehr als die 2 Wochen dauern, dass man es so reinbekommt. Und ich habe mir da am iPad mit Ferret einen sehr schönen Flow zusammengearbeitet. Und ich finde das sehr, also für mich persönlich klappt das super, weil ich auch mit Pencil arbeiten kann. Ich ziehe beide Tonspuren rein. Ich kann dann relativ schnell Stillen rausschneiden und sowas, einen Straffen drauf machen. Ich kann mit dem Pencil da Tonspuren rumschieben, wie ich das will. Und dann generiere ich daraus halt den Podcast oder den Schnitt, mache die Shownotes parallel mit rein. Und die Sandra bekommt immer, weil das mit dem Schneiden komischerweise jetzt länger dauert, schon den vorab den Roh, die Rohfassung. Da sind also dann noch ein paar Pausen mehr drin. Oder wenn wir uns mal seltenerweise ins Wort fallen, ich versuche das dann im Schnitt immer noch mal ein bisschen aufzubiegen, ja, dann hat sie das halt noch mit drin. Sie schreibt die Shownotes und kümmert sich dann um die Webseite, den Pull-Request auf der Webseite, wo dann Rezept und sowas mit drin ist. Und ich review das dann. Das heißt meistens, dass ich einmal die Shownotes durchs Language-Tool durchjage und nochmal gucke. Manchmal passe ich auch nochmal ein paar kleinere Formulierungen an oder mache ein paar Highlights rein, gucke nochmal bei den Links, ob alles drin ist. Vergesse ich auch schon mal. So im Großen und Ganzen, ne? Also guckt da nochmal drüber und dann klicke ich auf Publish, mache den Merge-Request und dann baut unsere schöne Eleventy-Seite und der Feed geht in die Welt. Habe ich was vergessen, Sandra?
Ja, da kommt die Social-Media-Beauftragte.
Stimmt, dann kommt der wichtigste Teil, ja.
Ja, und dann, wir sind bei LinkedIn, Mastodon, noch bei Twitter, aber das lassen wir einfach jetzt laufen, weil das noch funktioniert. Mal gucken. Also wir gucken da aktiv nicht drauf. Da geht es halt Buffer, kommt halt ein Post mit einem Meme und los geht's.
Sehr gut. Meme-driven Marketing, so wichtig.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, spannend. Aber ich muss zugeben, auch ich benutze Stand heute immer noch einen Mac für Podcasting, aber das ändert sich jetzt, weil ich war vor 2 Wochen auf der Subscribe in Berlin, haben wir ja in einer der letzten News-Episoden besprochen, und die Software Ultraschall, die gibt es jetzt auch für Linux, und das ist ein Gamechanger für mich, weil das bedeutet, dass ich meinen 2013er MacBook Pro Retina 13 Zoll dann endlich mal in den wohlverdienten Feierabend senden darf und das jetzt nativ mit Linux machen kann. Und ja, aber ich höre das häufiger, dass Leute dann doch, obwohl sie gerne Linux auf dem Desktop einsetzen, dann doch den Mac oder generell Apple-Produkte für die Audioproduktion benutzen.
Also Ultraschall hatte ich auch ganz lange im Einsatz. Und ich hatte einmal die Situation, dass ich mitten in der Aufnahme mit Studio Link und Ultraschall, dass alles abgestürzt ist. Und das macht eine Folge dann sehr schwer, ne? Also wenn du so ein Interviewformat hast, also wenn du jetzt stellst, jetzt bricht hier alles ab, wir verlieren alle Tonspuren. Dann nochmal so dieses Gespräch hinzubekommen, ne, wird schwierig, ist auch zeitlich anstrengend.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich reduziere die Anzahl der Systeme, an Studio Link komme ich nicht vorbei, aber ich kann ohne Ultraschall aufnehmen. Und ich habe noch eine Zeile mit Reaper und Ultraschall geschnitten. Mhm. Und dann hat sich der andere Workflow einfach, wie das halt manchmal so ist, ne? Du guckst halt einfach, welche Systeme benutzt du, womit kommst du gut klar, was fühlt sich gut an für dich, ne? Das ist eine sehr individuelle Sache. Hat sich einfach durchgesetzt. Ich finde Ultraschall auch super Tool und ich finde die Entwicklung dahinter auch mega. Da passiert richtig viel und ich freue mich für dich, dass du da jetzt bald an Linux komplett arbeiten kannst.
Ja, das macht es wirklich einfacher. Und es wird auch eine neue Version dann kommen, die neue Hauptversion, wo es noch kein Datum für gibt. Die kann dann, das wird ein richtiger Gamechanger. Die hat dann natürlich auch Whisper mit integriert. Und das heißt, du siehst dann auf der Audiospur den Text und kannst schneiden, ohne reinhören zu müssen. Und das ist mal richtig geil. Ja.
Das ist gut. Ja. Also mit Whisper habe ich auch schon rumgespielt, dass ich mal lokal so ein paar Tonspuren von uns da reingegeben habe. Aber dann bin ich zu perfektionistisch, weil irgendwo hängt es dann immer.
Mhm.
Und dann ist natürlich die Frage, gehe ich jetzt da drüber und korrigiere den ganzen Text?
Ja.
Habe ich da wirklich Lust drauf oder nicht? Und ich habe mich bis jetzt immer für oder nicht entschieden. wobei ich eigentlich sehr, sehr gerne Transkripts drin hätte, muss ich schon sagen. Fände ich eine schöne Sache.
Ja, definitiv. Ja, spannend. Jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen rausgehört, dass die Wahl des Betriebssystems für euch eigentlich eher eine sekundäre Sache zu sein scheint. Und jetzt ist die Frage, wie sieht's denn aus mit dem Sprung zwischen den Welten? Ist das dann eher so der Painpoint, wo es dann wehtut, wenn man als langjähriger Mac-User dann auf einmal mit einem anderen Betriebssystem arbeiten muss? Oder wenn man als Linux-überzeugte Entwicklerin auf einmal dann doch den Windows-Desktop vor die Nase gestellt bekommt? Was sind da eure Erfahrungen?
Also ich habe jetzt den Pain mit Windows und Naja, sag mal so. Es ist so wie mit Handwerkern, ne? Die Handwerker kommen mit ihrem Werkzeug und du gibst denen halt was im Auftrag. Und wenn du denen anfängst, jetzt ein Werkzeug zu geben, womit sie halt nicht arbeiten tagtäglich oder sich nicht wohlfühlen und die dann halt länger brauchen, dann darfst du dich halt nicht beschweren.
Hm.
Und die kriegen das wahrscheinlich auch genauso gut hin. Dauert halt was länger, wird wahrscheinlich was teurer. Und so betrachte ich es mittlerweile mit dem Betriebssystem. Und wenn das halt beim Kunden halt, also ich bei vielen Sachen denke ich mir, okay, unter Linux wäre ich einfach schneller, aufgrund dessen, dass mein Haus ein Hof ist, meine Heimat halt. Mein Standardwerkzeug, und wenn das mit Windows ein bisschen länger dauert oder weil das Tooling nicht performant genug ist unter Windows, ja, dann so ist das halt. Denn der Rubel rollt halt an der Stelle.
Also bei mir ist es primär Komfort. Also Windows nehme ich jetzt mal raus, aber da fehlt mir einfach die Erfahrung. Also Windows habe ich hier einen Spiele-PC stehen, der wird ab und zu mal aktualisiert, dann spiele ich ein bisschen drauf. Brauche ich vielleicht heute auch gar nicht mehr, zu dem Zeitpunkt, als ich mir gebaut habe, wie bei vielen wahrscheinlich so gegen Corona war das, war das einfach das Richtige für mich zu der Zeit. Mir ist das mit Linux verhältnismäßig egal fürs reine Entwickeln. Da kann ich nicht sagen, dass ich da ein großes Problem sehe, denn es sind dieselben Tools. Also wir haben das ja eben schon gehabt, es sind dieselben Tools, es sieht vielleicht ein bisschen anders aus, das Menü ist woanders. Das sind aber sehr, sehr, sehr subtile Änderungen, die jetzt nicht unbedingt die Produktivität senken. Immer wenn du dann deine Tools verlassen musst, weil du jetzt im Browser gehst, ins E-Mail-Programm, in den Kalender, weil du jetzt doch nochmal das Terminal aufmachst und was machen möchtest, das bremst mich dann persönlich ein bisschen auf, weil ich wieder überlege, okay, wo bin ich jetzt, wie installiere ich jetzt was? Ja, das sind alles Sachen, die kommen natürlich, ich sag mal, nach einem Monat hast du das spätestens irgendwie drin, aber das ist halt eine Verzögerung und ich glaube, die ist nicht notwendig. Ne? Also ich sehe das mit dem Werkzeug genauso. Da kann man auf sehr hohem Niveau jammern, aber ich würde sagen, wenn jemand jetzt von der einen Marke die Professional-Serie hat oder von der anderen, ist der Performance-Unterschied da auch nicht so gravierend. Ne? Wenn du denen aber natürlich sagst, hier, schau mal, hier mein günstiger, den habe ich im Discounter der Wahl den Bohrhammer geschossen. Der hat nur 50 Euro gekostet, der kann dasselbe. Ja? Und mit dem machst du jetzt die Wand hier weg. Ja? Sonst zahle ich nicht. Dann hast du natürlich so ein bisschen die Probleme. Du hast halt einfach so ein Ökosystem, du hast alles eingerichtet, du hast wahrscheinlich auch eine einfache Migrationsstrategie, wenn du einen neuen Rechner aufsetzt, wie du alles eingerichtet bekommst, wird bei dir ja ganz genauso sein. Und da fühlt man sich halt irgendwo in dem einen System so ein bisschen wohler. Ich sag beim Mac auch immer bewusst, ich habe mich bewusst irgendwann mal in diesen Käfig gesetzt.
Der goldene Käfig.
Der ist so schön golden von außen. Von außen ist er golden. Ja? Und dann habe ich den Schlüssel umgedreht, habe den Schlüssel weggeworfen, habe gesagt, ja, ich weiß, war ein Fehler. Aber ist dann halt so, ne? Und ich habe auch keine Lust, da wegzumigrieren. Das hat natürlich auch einen Grund, weil es ein Käfig ist, muss man ganz klar sagen, weil ganz viele Komfort-Features, die du hast, halt irgendwie damit bezahlt werden, dass du dir regelmäßig neue Hardware holst. Ja, aber es ist das System, mit dem ich mich produktiv fühle. Und bis jetzt hatte ich immer das Glück, egal wo ich gearbeitet habe, dass man mir so eine Kiste hingestellt hat oder ich mir auch privat anleisten konnte und mich da einfach wohl mitfühle, ja.
Und dann gibt es die Leute, die ganz viel Geld für Mac ausgeben und sich dann Linux drauf machen.
Stimmt, ja. Aber wird das im großen Stil gemacht? Also ich meine, wenn du eh einen Mac hast, weil du das brauchst beruflich und du einfach Bock hast, das parallel zu machen, das glaube ich, das ist ein Thema, das höre ich auch häufig. Aber gibt es Leute, die sich wirklich nur ausschließlich für Linux einen Mac holen? Passiert das?
Das weiß ich nicht, aber ich lese halt manchmal auf Mastodon, dass sie sich halt einen nickelnahen neuen Mac geholt haben und da, weil sie aber unter Linux arbeiten wollen, haben sich dann Linux drauf gemacht.
Okay.
Und dann haben sie sich den Mac halt geholt, weil der so schön aussieht.
Es sind auch wirklich schöne Geräte. Also ich muss zugeben, ich habe ja hier auch im Stand heute noch so ein älteres MacBook und das ist immer noch echt ein schönes Gerät, das immer noch für mich funktioniert und die Hardware ist ja auch spannend. Ne? Und man muss auch wirklich sagen, es ist eine tolle Leistung, dass Asahi Linux es geschafft hat, da ein brauchbares Linux-System auf die M1 und M2 Geräte zu zimmern. Jetzt haben wir natürlich den M3 und den M4, die noch nicht offiziell unterstützt werden, aber ich glaube, das ist trotzdem ein lösbares, endliches Problem. Und das ist ja dann auch eine schöne Sache, ja, wenn man die Freiheit hat, da auch ein anderes Betriebssystem drauf zu installieren.
Ja, nur da denke ich mir halt, okay, wenn ich mich dann für Mac entschieden habe, dann gehe ich einfach gleich rein ins Ökosystem.
Und ich muss auch als Mac-User jetzt sagen, es gibt doch so tolle Buden, die tolle Linux-Kisten bauen. Ich gucke immer so auf Tuxedo. Also ja. Ich bin schon öfters mal auf Tuxedo am Gucken.
Ja.
Ja, das sind tolle Sachen einfach. Es ist tolle Hardware, die sieht auch gut aus. Und da ist, glaube ich, Gefühl, also von mir, aus meiner Bubble, aus meinem Käfig guckend, gucke ich in den Nicht-Käfig und denke so, ach, da könnte es auch ganz schön sein, diese schöne kleine Häuschen da am See. Ja. Und das sieht doch eigentlich ganz schnuckelig aus. Muss ich neidlos anerkennen. Und dann würde ich da lieber das Geld reinstecken und sagen, dann bau mir jetzt mal bitte die richtig coole Kiste hier. Pack alles rein und doppelt und dreifach, bevor ich mir dann Mac hole. Das finde ich so ein bisschen. Du kaufst bei Mac ein bisschen das Ökosystem und das Betriebssystem, ja, mit, glaube ich.
Das stimmt. Also ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man einfach alles mal gesehen hat, ne? Also ich glaube, wir haben jetzt rausgehört, wir alle haben schon mal mit Windows gearbeitet. Hast du schon mal am Mac gearbeitet, Sandra? Und hat Daniel schon mal mit Linux gearbeitet? Das ist so die Frage, die sich mir jetzt stellt.
Also ich habe ich habe selber keinen Mac besitzt, aber ich habe halt mal fast ein ganzes Jahr mit einem Kollegen gepaart, der einen Mac hatte. Mhm. Und das war das war noch die Schwierigkeit. Der hatte noch ein Vim-Plugin in IntelliJ und da war ich komplett raus, sodass wir, wenn wir Hands-over gemacht haben, auch die Rechner gewechselt haben.
Ach krass. Das wäre doch mal so ein Thema für so eine nächste Ready for Review-Folge. Einfach mal Hardware tauschen hier. Daniel muss mal einen Monat lang Linux mit KDE benutzen oder irgendwie sowas. Und Sandra darf mal den goldenen MacBook Pro 16 Zoll von Daniel benutzen.
Na, also bitte kein KDE. Also Linux okay, aber KDE hört es bei mir dann ab. Also ich finde KDE, also nichts gegen KDE, weil ich weiß auch, was die Sandra
sagt. Nein,
KDE
überhaupt gerne mag. Nicht. Nein,
aber. Nein, ich habe nichts gegen KDE. Ich komme nicht damit klar. Ich komme einfach nicht damit klar. Es ist einfach, aber das ist auch, ich finde, dann gibt es schönere, also Systeme, die ich irgendwie schöner finde. Und ja. Jetzt kommt der Satz, für den könnt ihr mich auch schlagen. Mir ist KDE als Mac-User ein bisschen zu viel clicky-bunty. Ja.
Weil du so viele Optionen hast, meinst du, zum Einstellen?
Ja, das oder? Auch. Also es sieht einfach unfassbar vollgeladen aus und ich mag es dann ein bisschen reduzierter. Mhm. Und um auf deine erste Frage zurückzukommen, ich bin über Linux ja auch erst am Mac gelandet. Also ich habe während des Studiums hatte ich erst so einen ganz billigen Windows-Rechner, hat irgendwann einen Geist aufgegeben. Und was man während des Studiums, oder ich zumindest nicht hatte, war Geld. dann hat man dann eher bei der Hardware geguckt, okay, was kann ich da nehmen und dann mit einem Linux. Weil auch alles im Informatikstudium irgendwie dann doch unter Linux besser lief. Und du immer das Einrichten dann eher den Support für Linux bekommen hast als für Windows. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Ne? Und der andere Vorteil war natürlich ein Ubuntu draufgeklatscht und hat getan. Irgendwelche Probleme hattest du immer, dann hast du halt irgendwie ein bisschen was rumkompiliert und nach dem dritten kompilierten Kernel so ungefähr lief dann alles. Und das war eine wunderbare Zeit. Ich habe wirklich sehr, sehr gerne damals unter Ubuntu mit Gnomi gearbeitet. Da hat mir nichts gefehlt. Das war ein richtig schönes System, hat richtig Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann mal meinen ersten Mac sogar geschenkt bekommen.
Einstiegsdroge, so fängt's an. Der erste Schuss.
Ja, so ungefähr. Aber von einem Windows-Nutzer. Also es war damals, mein Vater wollte meinem Studium was Gutes tun und hat mir den dann geschenkt. Und
cool.
Ich kannte ihn vorher natürlich und da habe ich mich dann wohl mitgefühlt. Und dann bin ich da einfach bei geblieben. Ich hatte zwischendurch auch noch mein beruflichen Umfeld mit Linux zu tun. Ist alles okay. Privat fühle ich mich da aber einfach. Ja.
Legitim.
Bin ich halt in dem Käfig drin, ne? Und halt das Schloss zu.
Genau, und da gibt es noch für die Fans, ich glaube, es gibt sogar eine Linux-Distro, die aussieht wie Mac, ne? Mac OS.
Da gibt es, glaube ich, einen. Also als Daniel gerade erzählt hat, ist mir auch direkt Gnome eingefallen. Was ja, finde ich, seitdem wir Gnome 40 und neuer haben, sieht das ja schon sehr nach macOS aus. Also diese tabletartige Oberfläche, wirklich die Reduzierung auf das Wesentliche. Das ist ja genau das, wofür der macOS-Desktop ja eigentlich steht. Aber es gibt so viele Linux-Desktops, von daher ist es schwer, da den Überblick zu behalten. Aber tatsächlich gibt es da einige, die, oder halt Themes auch für die jeweiligen Desktops, die das sehr eben imitieren. Aber du meinst vermutlich Elementary OS. Das sieht wirklich sehr nach danach aus. Aber ist trotzdem schick. Also die haben da eine Programmiersprache für ihre Apps und für ihr Ökosystem. Vala sagt mir vorher nichts. Und das sieht wirklich sehr offensichtlich nach macOS aus. Aber auf eine nicht negative. Ich meine das nicht despektierlich. Ich meine, dass sie sich wirklich Mühe geben, dass es schick aussieht.
Ja. Und das macht auch was her. Und das ist, muss man nicht haben, gar keine Frage. Ja. Aber es macht irgendwo was her. Und ich war damals, Gnome 2 müsste das gewesen sein, ne? Gnome, ja genau.
Ja.
Fand ich wunderbar. Also ich kam da wirklich war genau meins, sehr reduziert und ich weine heute noch meinen virtuellen Desktops hinterher. Ich hatte immer so ein 3x3-Raster, wo ich genau wusste, auf welchem dann was ist, ne? Und das war auch irgendwie cool, dann dazwischen her zu navigieren und du hattest so dein lauffähiges System. Toll.
Gibt es das nicht beim Mac? Ich hätte erwartet, dass es das da auch gibt.
Du kannst, du hast so virtuell, also jetzt, es gibt bestimmt irgendwas, was ich kaufen kann, damit ich auch das wieder habe. Der Mac selber, wobei früher hatten die das und dann haben die das ersetzt, dass sie virtuelle Desktops nebeneinander haben. Und das, also da habe ich auch ein paar im Einsatz. Ich bin ja so Team, nur ein Bildschirm bitte. Mhm. Aber es hat sich nicht mehr so reingespielt. Also ich habe jetzt ein anderes Setup und das funktioniert dann auch. Die sind da ein bisschen dran am Arbeiten. Also gerade in diesem Fenstermanagement kam jetzt mit dem letzten Major-Update ein bisschen mehr. Das ist aber nicht mit vergleichbar mit dem, was du an der Linux-Kiste kannst und ja. Oder was du unter Mac nachkaufen kannst. Da gibt es immer irgendwelche Toolings, die da irgendwas bauen, ja.
Ja, das kann aber auch Fluch und Segen gleichermaßen sein. Also das Schöne an Linux ist ja, es gibt so viel Auswahl. Das Schlimme an Linux ist, es gibt ja so viel Auswahl.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist immer, du kannst dich in Rabbit Holes und in Nebenstränge des Kaninchenbaus verfangen, weil es da wieder den neuesten Nightly-Build von irgendeinem neuen Tiling-Window-Manager gibt und irgendeine coole Rust-Applikation, die irgendwas nachbaut. Dann ist halt die Frage, wie viel Zeit deines Lebens möchtest du da nachhaltig investieren?
Also ich will nicht wissen, wie viel Zeit ich damals hier, ich glaube GnomeThemes.org ist das. Hm? Es gibt eine Seite, wo du so Builds dann siehst, was Leute gemacht haben und das sieht auch alles toll aus. Und dann willst du das nachbauen, weil du willst es ja auch so haben.
Ja.
Bis du vielleicht merkst, dass es zwar toll aussieht, aber überhaupt nicht praktikabel ist. Aber
ist so.
Das ist ja dann ja. Für dein Zukunfts-Ich gedacht, diese Erkenntnis. Ne? Ja, und da gehen so schöne Sachen, das ist wirklich toll. Und so finde ich eigentlich schön in der Linux-Welt, was ich da an Möglichkeiten kann haben. Das ist manchmal, das fehlt am Mac natürlich. Ne? Ja. Da kannst du nicht so einfach so viel konfigurieren.
Da gibt es eine geile Webseite, die packen wir auch in die Shownotes, desktop.ps, also Desktops mit einem Punkt vor PS. Und das ist richtig cool. Da gibt es so viele unterschiedliche Desktops, also wirklich angefangen bei einem Windows Vista Desktop bis hin zu irgendeiner NetBSD-Kiste mit irgendeinem kruden Tiling Window Manager, den die Person selbst im Keller geschrieben hat. Und du kannst über, wenn du dir diesen Screenshot anguckst, auch über die Anwendungen hovern, die du auf dem Desktop siehst. Und dann siehst du zum Beispiel, das Panel unten ist ein FB-Panel und hier rechts oben das Widget, das ist ein, hast du nicht gesehen. Und das ist, da kann man, wenn man wirklich so diese Linux-Desktop-Credibility auf Maximum fahren möchte und mal sich ein bisschen Inspiration holen will, dann kann man da deep reinspringen.
Wie ist das denn bei dir, Christian? Hast du da super viel konfiguriert oder fährst du mit dem Standard Wallpaper und ja, wie kann ich mir das bei dir vorstellen, den Desktop?
Ich bin super Langweiler, weil ich versuche auch den Tag auch tatsächlich mit Arbeiten oder produktiven Dingen zu verbringen mittlerweile. Von daher, ich fahre ein Fedora aktuell in Version 41, habe da immer die aktuellste GNOME-Version drauf und ich glaube, ich ändere das Standard-Wallpaper seit Jahren immer zu einem Half-Life-Wallpaper. Das ist so die popkulturelle Referenz, die ich mir gestatte, auch im professionellen Kontext. Und ansonsten bin ich da langweilig. Also ich installiere mir ein Widget oben für meinen Home Assistant, für meine USB-Maus, damit ich sehe, wie voll der Akku ist und für meinen Podman, damit ich sehe, wenn Container laufen. Und mehr mache ich da wirklich nicht, weil das halt alles, ne, das ist, ich meine, das sieht cool aus. Also ich habe auch so einen Kollegen, Grüße gehen raus, der hier wirklich Tiling Window Manager mit Oh My Z Shell Themes, wo dann der Git Commit drin ist und der Return Code löst ein Emoji aus und so weiter. Also wirklich auf Endstufe hochgefahren. Das ist cool, aber ich denke mir immer so, ja, die Zeit habe ich halt nicht. Und im Endeffekt werde ich ja bezahlt dafür, dass ich produktiv Dinge tue und nicht um das Nerd Game auf Endstufe zu fahren. Ne? Auch wenn es cool wäre, keine Frage.
Das ist dann die, sag ich mal, die Freitagabendbeschäftigung, wenn Netflix Sendung geschaut worden ist.
Genau, einfach mal Tiling Window Manager konfigurieren, because why not?
Genau.
Ja. Gibt es denn noch irgendwelche Sprünge zwischen den Welten, die euch hier Probleme verursachen?
Also bei Problemen nicht. Also ich glaube, was spannender ist, oder was, um nochmal zu diesem Thema so Frontend-Backend-Entwicklung zu kommen, und dann sind wir auch bei dem Thema, was wir so am Anfang hatten mit Fullstack. Der Sprung, der kann herausfordernd sein. Ne? Also ich glaube, Sandro und ich sind uns echt in vielen Dingen nicht einig. Aber wenn wir uns einig sind, ist es, was Full-Stack-Entwickler angeht. Ja? Und ich glaube, das ist eine andere Herausforderung. Und ich glaube, was das Problem ist, ist, dass es zwei Welten irgendwo sind. Das hörst du einfach, wie wir arbeiten, mit wem wir zu tun haben. Ne? Also die Sandra, und ich gucke da neidisch drauf, eher im Infrastrukturteam, ne? Die Connections, guckt, dass das alles ordentlich deployed wird, dass die Infrastruktur zu den Anforderungen passt. Und wenn du als Frontend-Entwickler bist, so eher näher am demjenigen, der da wirklich einen Knopf drückt, ne? Weil du nachfragst, funktioniert das Ganze. Du hast dann mit UX und UI, was nicht das Gleiche ist.
Ne? Wie?
Auch eine wichtige Info.
Wirklich?
Nee, wirklich. Nee, das glaubst gar nicht, wie viele Leute das zusammenwerfen.
Klär uns auf für die Zuhörenden, die den Unterschied nicht kennen.
Oh ja. Yeah.
Was ist die in der Nutshell-Definition? Das eine ist das User-Interface und das andere die Experience, glaube ich, ne?
Ja, das war ja schon super, hast du super gut gemacht. Also User Interface sind diejenigen, die wirklich das, ich sag mal, malen, und damit werde ich ihnen nicht gerecht, ne? Was man da sieht. Die sagen, das ist die Farbe, so sieht der Button aus, das sind die Abstände dazwischen, da ist ein Fontsystem dahinter, es gibt ein System dahinter, wie die Abstände und Größen und so weiter sind, wie sich das Ganze mobil verhält. Ne? Wir fangen mobil an und bauen, ne, Mobile First, und bauen dann für größere Screens die Anwendung. Und UX hat mit der Optik fast nichts zu tun. Da geht es darum, wie wird das Ganze bedient? Wie muss das bedienbar sein? Ne? Wie muss das jetzt sein, wenn ich jetzt für den Christian das neue Abrechnungstool schreibe, damit der effektiv damit arbeiten kann?
Ja.
Welche Informationen interessieren den? Warum? Ne? Also sagt er will da das Emoji nur sehen, weil er das gerne sieht, das Emoji? Oder hat das wirklich einen Mehrwert für ihn?
Mhm.
Und wie baut man das zusammen? Wie bedient er das Ganze? Ja, und dann gibt es Leute, da wirst du gefilmt und dann gucken die, wie gehst du durch dieses Tool durch? Na, also wenn du es jetzt im Endgame spielst.
Ja.
Ja, und dann, oh, der macht ja alles mit der Tastatur. Da müssen wir vielleicht ein paar Stories rein investieren, dass wir eine Tastaturnavigation auf unserer Anwendung erlauben. Ne? Und so weiter und so fort. Und das ist UX. Und warum kann man das so gut zusammenbringen? Weil diejenigen, die UI machen, auch meistens Ahnung ein bisschen von UX haben, wie das immer ist, wenn man so mit Nachbargebieten zu tun hat. Und die UXler können natürlich jetzt auch ein Figma oder ein anderes Grafikprogramm bedienen. Und als Entwickler bist du natürlich da so ein bisschen drin, um nochmal als Korrektiv drin zu sein, was können wir denn jetzt mit wie viel Aufwand machen? Also es ist ja fast alles irgendwie möglich. Aber man muss ja mal gucken, welche Skills habe ich im Team und wie viel Aufwand will ich jetzt da reinpacken, dass sich das der Smiley oder das tägliche Meme da auch noch in einem 3D-Würfel die ganze Zeit dreht und auf jeder Seite ein anderes Meme ist, ja, damit du als Nutzer da sehr schnell oder sehr lange dran arbeitest. Ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Und du hast zum Backend-Entwickler dann wieder den Kontakt, weil da sprichst du über APIs.
Ah, okay.
Ne? Und der Backend-Entwickler ist oft oder kann vorkommen, Sandra natürlich nicht. Die würden am liebsten das Datenbankschema nochmal 1:1 rausgeben, weil dann müssen sie Daten nur durchpipen. Dann kann es aber sein, dass du als Konsument der API, und wenn wir jetzt nur davon sprechen, dass du wirklich, dass die API wirklich auch nur für dein Frontend ist, ne, kann ja auch sein, dass andere Systeme noch drauf zugreifen, vielleicht sagst, ja, die Informationen interessieren mich eigentlich nicht und das könntest du noch da so und so zusammenfassen und die anderen Felder sind eigentlich alle egal, schön, dass du sie in der Datenbank hast, aber die brauche ich in der UI jetzt nicht. Ne, und da hast du halt auch eine Kommunikation und musst dann gucken, wie du diese Anforderungen, die du als Frontend an die REST-Schnittstelle hast, weil du willst jetzt auch nicht immer megabyteweise die Daten laden, wenn du eigentlich nur, keine Ahnung, die URLs oder aus einem Datenbankfeld da brauchst.
Mhm.
Und da bist du ein bisschen in der Kommunikation. Und was vielleicht, wenn ich jetzt so lange am Reden bin und am Monolog führen bin, und keine Angst, der endet noch. Du hast im Frontend alleine, das ist auch schon meine Argumentation, die Sandra kann das im Backend gleich weiterführen, so viele Themen. Also du hast HTML, CSS, JavaScript, das musst du alles auf einem vernünftigen Niveau können. Du hast diese UX, UI-Themen so ein bisschen mit drin. Ja, du musst in deinem Ökosystem und deinem Framework unterwegs sein. Das sind so viele Themen, dass ich einfach nicht glauben kann, ja, wenn ich uns drei jetzt mal als Repräsentanten für diese drei Ebenen sehe, dass es sehr viele Leute gibt, die auf höchstem Niveau alle drei, also auf gleich hohem Niveau führen können.
Hm.
Sondern meine Erfahrung ist oft, dass man das eine sehr, sehr gut kann und dann das andere so ein bisschen mitmacht und das dritte sich irgendwie durchwurschtelt. Ne? Und das ist bei mir, sage ich mal ganz offen, im Frontend, glaube ich, bin ich sehr, sehr gut. Im Backend kann ich mitmachen, da falle ich nicht negativ auf. Ja? Bei der Infrastruktur, boah, würde ich mich nicht dran setzen. Also ich kriege da irgendwie was hin, aber dann hole ich auch jemand anderen lieber dazu. Ne? Und das ist das, glaube ich, wo Fullstack dann kritisch wird. Oder wie siehst du das, Sandra?
Da geht auch noch die andere Frage. Also Fullstack wird ja meistens nur Frontend und Backend halt betrachtet. Was aber komplett raus ist, ist halt der Betrieb. Und da ich halt eher, darum sage ich ja Fullstack-Backend-Entwickler, ich will ja meine Sachen ja irgendwann auch immer zum Laufen kriegen. Und dann, das heißt, ich habe ja schon da eine Motivation, mich mit dem Betrieb auseinanderzusetzen. Und für die, also vielleicht tue ich da ja auch Leute auch unrecht in Frontend, aber für die ist das nicht so im Fokus. Die haben dafür andere Themen mit UX und UI, was du auch, also ich sehe es an mir selber. Also wenn ich was im Frontend machen muss, dann will ich tief am Durchatmen. Bin froh, dass ich mir die Finger nicht breche bei HTML und CSS. Aber dann, dass du von mir verlangen, dass es noch schön aussieht, da sage ich, holt euch jemand anders. Also da will ich der Vorlage halt haben. Aber dafür haben wir dann halt Leute, die dann halt sich dann über Gedanken machen, wie kriegen wir das Frontend auch verpackt, dass wir das auch betreiben halt können. Und da gibt es halt, habe ich ganz viele Diskussionen halt, wo ich dann auch mit Frontend sage, ja, ist schön, dass es bei dir auf der lokalen Kiste funktioniert, aber das muss immer mein Kubernetes-Cluster laufen. Mhm. Betrieb hat da auch Anforderungen, das muss mit Backend zusammenpassen, darüber müssen wir halt reden. Und leider ist halt auch, wenn man jetzt auch googelt und dann sucht, okay, wie verheirate ich jetzt Frontend-Technologie mit den Backend-Technologien, da kommen da obskursen Sachen dabei raus, wo dann entweder bei mir sich die Nackenhaare halt dann hochgehen oder halt Daniels Nackenhaare, je nachdem, wer die Lösung halt dann vorgeschlagen hat.
Ja, eins muss man noch sagen. Die schönste Anwendung bringt nichts, wenn da wirklich das ganze Backend und die ganze Betrieb dahinter Grotze sind, ne? Und wenn du eine Anwendung hast, die nicht bedienbar ist und überhaupt nicht funktioniert, also wo du immer wieder Probleme hast, weil die ganze Benutzerführung nicht irgendwie halbwegs durchdacht ist, dann ist das auch kein Tool, das sich unbedingt durchsetzt. Ja, sondern dann sagst du auch, nehme ich lieber das andere, wo es besser geht, wo ich verstehe, was ich mache.
Also Beispiel war jetzt gewesen, ich durfte was Frontend-mäßiges machen. Das musste halt mit einem Java-Backend verheiraten. Und da war die große Frage, okay, wie kriege ich jetzt mein Frontend-Teil mit dem Backend-Teil verheiratet? Da habe ich mir mal gesagt, okay, ich bin nicht die Erste, die das macht. Googlest du mal. Und dann hieß es ja, exportiere das, kopiere das in dein Spring-Verzeichnis, verpack das in Jar und weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt dem Daniel vorstelle, der wird mich mal mir fragen, ob ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Und dann geht man sich am Weg, okay, wie kann ich so lange wie möglich halt in den jeweiligen Ökosystemen bleiben und dann halt das so verpacken, dass der Betrieb da was damit anfangen kann. In dem Fall soll das auf dem Kubernetes-Cluster halt laufen, das heißt Container und jede Welt für sich halt, aber dass ich so lange wie möglich halt in den jeweiligen Ökosystemen halt bleiben kann.
Spannend. Also ich habe ganz viel mitgenommen aus dieser Konversation, dass es wirklich eigentlich die Wahl des Betriebssystems, ob Mac oder Linux, nicht so ein Thema zu sein scheint. Bei Windows gibt es sicherlich Ausnahmen bei den ein oder anderen Tools, aber auch das ist nicht mehr so ein Thema, wie es früher war.
Wenn du halt das Windows-Linux-Subsystem benutzen darfst.
Genau, richtig. Wenn du das denn darfst. Wenn nicht, dann ist natürlich schwierig. Dann muss man gucken, wie man sich behilft. Chromebook mit einer VM oder so. Windows-Admins hassen diesen Trick. Ausgedribbelt einfach. Oder einfach ein altes ThinkPad mitnehmen mit Hannah Montana Linux. Das funktioniert auch gut.
Ja.
Schöne Schatten-IT. Was gibt's Schöneres, oder? Das gehört doch irgendwie mit dazu.
Ja, Dark Mode und Schatten-IT geht auch wunderbar einher, finde ich. Also es liegt ja in der Natur des
Sachen. Ich sehe gar keinen Unterschied. Also das ist doch
genau das. Habe ich irgendwas vergessen, euch zu fragen, um mal eine deiner Lieblingsfragen zu wiederholen?
Die Frage ist eher, haben wir überhaupt irgendwas beantwortet, was du gefragt hast?
Nein, das ist super. Nee, ja. Alles gut. Also ich komme ja nicht aus der Entwicklungswelt, in der ihr unterwegs seid. Und deswegen habe ich überhaupt keinen Einblick, wie es ist, sich in dieser aufzuhalten. Und einfach mal die Einschätzung zu bekommen, dass die Ökosysteme da so offen mittlerweile sind, dass es eigentlich egal ist, finde ich persönlich als sehr interessant. Ich habe auch endlich mal gelernt, was der Unterschied zwischen NPM und Yarn und so weiter ist. Also ich bin voll auf meine Kosten gekommen heute. War mir eine helle Freude.
Ja, und vielleicht auch ein Fun Fact. Ich habe vor 2 Wochen mit einem Ubuntu, also jemanden gesprochen, der Ubuntu-Distros baut. Und er fragte mich so, warum ich denn nicht Java vom Package Manager installieren möchte. So, das war mit ganz vielen Vorteile. Und ich so, ja, weil ich als Entwickler andere Anforderungen habe als als Operation. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass du als Operation Manager dein Java vom Package Manager installierst. Ja. Aber ich muss mit den Versionen switchen und dann ist das mit dem Package Manager ein Pain.
Ja, vor allen Dingen, weil halt auch immer du ja vielleicht eine wirklich ganz aktuelle Vorabversion testen willst, damit du weißt, wenn die GA geht, ob deine Software noch funktioniert, die du vielleicht irgendwo da draußen verkauft hast. Und das ist halt so nicht vorgesehen. Außer du benutzt natürlich Distributionen, wo wirklich alles in der Paketverwaltung drin ist, wo du Version Pinning, also ich meine, Ubuntu shippt ja vermutlich 2-3 Java-Versionen. Und das sind vermutlich nicht die, die du brauchst für deine tägliche Arbeit.
Genau. Ja. Das sieht, so sieht's aus.
Von daher.
Und dann ist es irgendwie noch Ice-Tea, weiß ich was, was dann nochmal.
Ja.
Ja. Also aus Lizenzgründen. Ja.
Ja.
Und da könnt ihr ein bisschen wieder Mitleid mit uns Frontend-Leuten haben, weil die Node-Version auf den ersten Blick relativ egal ist. Es kommt, also kommt nur alle Jubeljahre vor. Gerade wenn du jetzt reines Frontend machst, wenn du Serverentwicklung machst mit Node, ist immer ein bisschen anders. Das heißt, da könnte auch jetzt irgendeiner unterwegs sein, der eine relativ alte Node-Version hat und der installiert da alles bei sich und merkt erst sehr, sehr spät, was er da gerade macht. Ja, und wenn du dann richtig peckig hast, macht dann npm install, überschreibt deine Package-JSON und ja, dann passieren ganz komische Sachen oder ganz komische Side-Effects. Ne? So ungefähr, wir haben nichts geändert, aber auf einmal fällt unsere CI hin und das startet alles nicht mehr und wo kommen die komischen Fehler her? Ja, da haben wir dann eher das Problem. Java sagt wenigstens, die Java-Version, die kenne ich nicht, die unterstütze ich nicht, hier will ich nicht spielen. Ne?
Das war.
Das erklärt, warum ich mir mal eine Umgebung komplett zerschossen habe, indem ich NPM geupdatet habe. Vielen Dank für diesen Einblick.
Wir sollten mal einen Frontend-Crashkurs
Crashkurs
machen. Ich gebe dir da zwei, drei Befehle, dann hast du das.
Frontend-Crashkurs für Linux-Menschen, die keine Ahnung davon haben. Das wäre doch auch mal ein gutes Format für die Zukunft.
Ich sage einfach, es ist viel Kritik an JavaScript ist berechtigt. Es war auch jahrelang so, dass du ungefähr jede Woche nochmal neues Tooling und neues Framework hattest. Und da konnte man wunderbar Witze drüber machen, ne? Und ich verzichte jetzt auf das Bashing, weil ich muss mir da sondern in ein paar Wochen wieder Podcast aufnehmen. Und ich mag's. Ja, ich mag Sandra und ich mag ja auch den Podcast. Aber es ist stabiler und besser geworden. Das Problem ist, wie bei jedem Tooling, du musst vernünftig damit umgehen. Du musst gucken, welche Node-Version habe ich. Ja, welches Tooling wird eingesetzt und dafür musst du dich ein bisschen mit dem Projekt beschäftigen und gegebenenfalls auch mal mit anderen Menschen sprechen, nämlich die es aufgesetzt haben, damit man es zum Laufen bekommt. Jetzt erwähne ich es doch, ich hatte mich schon in den Shownotes geschrieben, dass ich es nicht erwähnt hat. Es gibt den Node Version Manager. Mhm. Das ist in kurz wie SDK-Man, nur für Node. Das heißt, da schreibst du in einen Dot-File rein, das ist die Node-Version, mit der ich hier arbeite. Und die solltest du in diesem Projekt verwenden und dann kannst du auch relativ leicht dein ganzes Tooling so konfigurieren, dass diese Datei diese Version im Zweifel im Hintergrund geladen wird, wenn du sie brauchst. Ne? Und kannst auch sagen, willst du nur LTS haben oder eine spezifische Version. Am besten stimmt die überein mit dem Environment, das du auch sonst verwendest und dann kannst du schon einige Probleme vermeiden bei dir im System oder in dem Projekt.
Und jetzt komme ich zur Hilfe aus der Infrastrukturecke. Wenn ihr so neumodernen Quatsch macht mit Containern und Buildpacks benutzt, die Buildpacks können die Node-Version-Manager-Dateien auslesen und dann bauen sie die Container, die genau zu deinem Projekt passen.
Cool. Wahnsinn. Ergibt Sinn, das klingt richtig plausibel. Ich bin begeistert.
Das ist total verrückt, da hätte ich ja mal nachgedacht.
Ja.
Ich will mein Chaos zurück.
Ja. Genau.
Wo ist das denn?
Wie kommen wir denn da hin? Ja. Ja, sehr schön. Jetzt habt ihr es schon kurz angerissen. Angenommen, unsere Zuhörenden wollen jetzt unbedingt mehr von diesen Themen hören, mit denen ihr euch so intensiv beschäftigt. Wo können sie das tun?
We're ready for review.
Genau. Und bei dir, Daniel, du hast ja auch noch einen Podcast nebenher. Welcher wäre das?
Genau, mein Podcast ist Herr Zenzes will's wissen. Der ist gerade mal wieder in einer Pause. Da wird irgendwann mal wieder was kommen. Aber momentan ist es da ruhig. Aber die alten Folgen kann man da. Da war ja auch eine schöne Folge mit dir dabei. Die alten Folgen, ich glaube, die sind ganz gut gealtert. Das meiste davon kann man sich nochmal anhören.
Und da kann man auch reinhören, warum Daniel und ich dann irgendwann gesagt haben, wir starten einen eigenen Podcast.
Das kann man live mitverfolgen, ja.
Sehr schön, ja. Nee, höre ich auch gerne rein. Also klickt da auch gerne mal rein, hört da mal rein, ist ganz spannend. Und ich danke euch für die ganzen Inputs, die ich von euch hier mitgenommen habe. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass wir mal zur dritten Folge aufnehmen konnten. Das war für mich jetzt auch ein Novum. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dito, dito.
Kann ich nur zurückgeben. War eine sehr unterhaltsame Folge. War fast Ready for Review-Feeling hier.
Na, siehst du. Nur, dass wir keine Konsumspalte haben, aber die gleicht ihr einfach aus.
Ah, ich dachte, die kommt jetzt noch. Ich habe hier total viel vorbereitet.
Ja, und ich habe auch noch nicht gekocht.
Ja. Stimmt. Genau. Ja, das verlagern wir dann bei euch in den Feed. Und für euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten haben solltet. Und ja, ich freue mich schon auf eine nächste Gelegenheit, auf ein nächstes Thema, das sich findet. Und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich auch eine schöne weitere weihnachtliche Zeit und viel Spaß mit dem nächsten Türchen des Adventskalenders. Bis dahin. Tschö.
Tschüss.
Tschüss.